Wir haben ja zum Glück nicht vom Jugendamt.
Von wem kam das dann?
Und von einem Anwohner.
Ach so, aber das ist ja spannend, weil die ja quasi die kritische oder nicht sichtbare Öffentlichkeit abbilden.
Zum Beispiel?
Nur die kritische.
Nur also die kritische.
Meistens die sich melden, sind dann auch nur die kritische. Die anderen, die schreiben dir selten eine Mail.
Naja, ich kriege ja auch genug positives Feedback. Also daran soll es jetzt nicht scheitern, das wirft mich jetzt nie um.
Das würde ich jetzt auch nie, aber...
Aber immerhin hat sich jemand aufgemacht, eine Mail zu schreiben, also diese...
Aber man muss auch nicht immer von herausstellen, dass man halt jetzt nichts kann, weißt du, weil der dich nie kennt, der denkt so, was ist denn hier los?
Ja, aber man darf, das ist ein wichtiger Punkt, da gebe ich dir recht, aber man darf sich als Sozialarbeiter auch nie überbewerten und man darf da auch nie in Theorie verfallen, bis zum geht nicht mehr, weil das haben die letzten Jahre ja immer gezeigt, dass das immer schwierig ist. Also Theorie und Praxis sind immer zwei verschiedene Dinge. Deswegen geht es nicht darum, ob jemand jetzt unbedingt einen Plan hat, sondern es geht darum, wie setzt man das von der Theorie in Zusammenarbeit mit der Praxis um.
Jetzt hast du es ja schon gesagt, ja. Theorie bestimmt Praxis und andersrum. Also
ja, nee, das ist andersrum.
Also das gehört schon wesentlich zusammen.
Aber es gibt viele Theorien, die nie umsetzbar sind. Und da musst du dann gucken, wie passt die Theorie in die Praxis, wenn du das jetzt als Fördermittelgeber, für einen Fördermittelgeber aufbereiten willst. Weißt du?
Naja, also, ich glaube, das sind ja verschiedene Ebenen. Die eine ist die der Ausbildung. Also wenn du sagst, wo kommt die Profession her? Ne? Also das ist ja ein großes Thema immer, Professionalität und Profession, soziale Arbeit. Dann steckt ja Ausbildung dahinter und Theorie und so weiter, die das begründet. Und es ist ja immer so ein Kampf gewesen, gleichzuziehen mit den klassischen Professionen. Keine Ahnung, Medizin, Juristerei und so weiter. Das ist ja eine endlose Debatte.
Peter hat nicht studiert.
Ist doch egal. Das wollte ich ja damit gar nicht sagen, aber.
Nein, recht hast du.
Nee, aber das heißt ja an der Uni auch immer. Das
habe ich jetzt aufgenommen übrigens.
Ja, sehr gut, ja, das ist gut. Das kenne ich übrigens. Ich habe einen Podcast, den ich höre, jetzt mal unabhängig von Sozialarbeit, Fußball MML, und die machen das ähnlich. Die reden auch, die sagen, ach, und bin ich jetzt, ich bin schon, ja, der ist schon an. Und dann geht die Folge erst so im Laufe dieses Dialoges so los und man hört schon, wie jetzt auch wahrscheinlich, das Vorgeplänke.
Na, das klingt doch super. Wollen wir denn dann anfangen mit der Folge? Oder dann wollen wir einfach
an mit der Folge
plänkeln, noch eine Stunde und dann
anfangen? Jetzt ist ja fast, das wollen wir schon so ein richtig spannenden Thema auf der Spur.
Also das kriegen wir da wieder hin, das Thema.
Du meinst, das kriegen wir wieder hin? Ja. Super.
Das holen wir uns wieder.
Also wir merken uns irgendwas mit Theorie und Praxis. Ne? Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, hat mal jemand gesagt, jemand Schlaues. Wisst ihr wer?
Hey.
Na, gut, lösen wir vielleicht am Ende auf. Herzlich willkommen zum Power Up Podcast, dem Podcast für Inspiration, Vernetzung und Stärkung der sächsischen Jugendarbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power Up Podcasts. Wieder im Weißen Haus, muss man sagen, schon eingemietet und ganz routiniert hier die richtige Tür gefunden und im neu eingerichteten Studio bei Markus. Und was richtig cool ist, wir haben heute zwei Menschen zu Gast, die eigentlich quasi hier direkt arbeiten und wirken. Und das ist besonders cool. Herzlich willkommen, Robert und Peter.
Moin.
Am Anfang würde ich einfach sagen, sagt mal, wer ihr seid, warum ihr hier seid und was so eure Themen sind, die euch vielleicht vor allem im beruflichen Alltag so umtreiben. Und dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen danach.
Mhm. Soll ich anfangen?
Ja, klar.
Also, ich bin Robert Kaiser und... Was war die Frage? Was ich mache?
Also ich
bin,
was ihr macht.
Genau. Ja, also ich bin, danke, die hast du den Zettel. Ich bin Jugendarbeiter in Radebeul und habe in Vorbereitung tatsächlich nochmal nachgedacht, seit wann eigentlich. Und ich bin seit 2009 in Radebeul, das sind jetzt 16 Jahre. Und wir kennen uns dann wahrscheinlich vielleicht 15 Jahre. Ich war ein und dreiviertel Jahr bei einem anderen Träger und bin dann zur Stadt gewechselt, wo Peter ja schon seit seiner Kindheit ist. So gefühlt zumindest. Genau. Und finde so bei dem drüber nachdenken, 16 Jahre schon eine Stelle bzw. an einem Ort zu sein, schon ganz schön lange. Habe aber in der Zeit tatsächlich unterschiedliche Sachen gemacht. Habe halt angefangen mit offener Jugendarbeit in einem Jugendclub und habe dann auch den Anteil für die mobile Arbeit übernommen und dann auch mich sozusagen von diesem Jugendclub raus, wie auch immer, entwickelt. Oder das hat sich dann konzeptionell alles so ergeben, dass ich dann der Ansprechpartner für die mobile Jugendarbeit hier in Radebeul war und bin. Und der eine oder andere kennt das vielleicht mit dem Radebulli. Also das war dann eine Idee, die im Laufe der Zeit entstanden ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, seit 2017. Also ich war in Thailand und also mag E-Busse und habe in Thailand so von Bus aus so Cocktail verkaufen sehen und ach, keine Ahnung, es hat mich irgendwie angesprochen. Dann war ich in einer Supervision und habe so gedacht, ah Mensch, also wie kann ich das auch werden? Und dann ist irgendwie
im... Wie kannst du werden? So cool?
So cool und irgendwas aus dem Bus heraus machen. Und dann ist in dieser Supervision die Idee entstanden, ja, dann integrier doch so einen Bus in deine Arbeit. Passt ja eigentlich zueinander. Genau, und da war die Idee geboren, sind wir ein bisschen auf Geldsuche gegangen und dann ist das so entstanden, dass dann der Radebulli eine Art Plattform, öffentlich sichtbare Plattform für die mobile Arbeit ist, die ja immer das Problem hat, dass sie ja eigentlich nie sichtbar ist, weil sie jetzt nie ein Haus hat oder so. Und das ist so ein bisschen mein Transportmittel für die Themen, die so Jugendarbeit mit sich bringen. Genau, und studiert habe ich in Görlitz. 4 Jahre ganz klassisch soziale Arbeit. Was war jetzt noch in deiner Frage drin?
Ich weiß nicht. Ich hatte das fast gedacht, weil wenn man hier reinfährt bei euch, gibt es ja auch so einen Autohandel, da stehen ja auch ganz viele Busse. Ja. Ich dachte, das vielleicht die Ursprungsidee war, weil da irgendwie so...
Da kommt auf jeden Fall her.
Da kommt er her.
Aus Frankreich organisiert, als es dann klar war, dass das also mit welchem finanziellen Rahmen das möglich wäre, hat er uns einen nach unseren Vorstellungen organisiert, genau.
Ah, okay, also hängt das schon zusammen. Die Idee in Thailand aufgeschnappt und hier umgesetzt. Direkt mit dem Nachbarautohandel.
Ja. Meine gute Tat, dafür gibst du mir noch ein bisschen Zeit. Wir fragen erstmal Peter, wie es bei ihm aussieht.
Ja, gerne.
Was bist du eigentlich? Gute Tat, fällt dir nicht sofort ein, oder was? Das dauert zu lange, das darüber nachzudenken. Also ich würde vielleicht gleich mal mit meiner guten Tat anfangen.
Ja, irgendwas.
Die gute Tat, die hat letztendlich auch was, hat Robert auch mit initiiert. Ich würde einfach mal sagen, dass wir es ermöglicht haben, dass so ein Tierschutz-Festival bei uns auf dem Platz stattfinden konnte, dass wir da gesagt haben, okay, wir stellen euch das unkompliziert zur Verfügung, weil Tierschutz und Rockkonzert und alles, was wir so in unserem Haus anbieten können, einfach irgendwie da eine Symbiose gefunden hat und das war auch ein schöner Tag. Stimmt, das fand ich, das war eigentlich eine recht ordentliche Geschichte, die mir persönlich sehr, sehr gefallen hat. Peter Heilsberg wäre dieses Jahr 56 Jahre alt und wie Robert schon sagt, die Sozialarbeit begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Also ich bin in der DDR aufgewachsen und auch sozialisiert, 10. Klasse, gar nicht weit weg von hier, an der jetzigen Mittelschule. Mittelschule Kötzschenbroda oder was ist das? Nee, Mittelschule Oberlößnitz. Nee, Mittelschule, wie heißt denn die? Egal. Jedenfalls da hier vorne, Rossecker Schule ehemals. Mitte. Bin ich in die Schule gegangen, dann habe ich, weil mein Papa gesagt hat, ich muss unbedingt was lernen, habe ich Ofensetzer gelernt, also was klassisch Handwerkliches. Und nebenbei habe ich aber meine Jugend im Sportverein hauptsächlich verbracht und die wollten mich dann im Prinzip auch gleich sofort als Trainer und das habe ich dann mit 18 auch gemacht, habe meine Lehre fertig gemacht und habe dann an dem Tag des Lehrabschlusses auch gekündigt und bin dann im Prinzip so für mich reflektierend in die Jugendarbeit schon eingestiegen und bin dann beim damaligen DDR-Sportbund, habe ich eine Stelle bekommen als hauptamtlicher Trainer für Rudern in Radebeul und das habe ich dann auch gemacht bis August 90. Da kam dann die Wende. Demzufolge alles, was an Trainern so in der DDR da war, die haben sie bis auf 95% haben sie rausgehauen. Die restlichen 5 haben sich irgendwie dann profiliert und sind im neuen System weitergekommen. Aber für uns junge Leute war das Thema beendet. Ich habe da in der Zeit schon auf der Fachschule an der DHFK angefangen zu studieren. Da gab es ein Sportstudium. Und das war aber auch mit dem Tag der Wende im Prinzip beendet. Somit ich einfach Zeit für mich hatte und einfach gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Und
Studio.
Da fiel nie viel mir auf die Füße und habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal Zivildienst. Das war in der Zeit, passte das ganz gut rein. Da war ich einer der Ersten, der Zivildienst gemacht hat überhaupt. Was eine sehr spannende Geschichte war. Ich kam aufs Amt, das war damals in Neustadt am Bahnhof. Da gab es das Arbeitsamt, war gleichzeitig auch das Musterungsamt. Und da kam ich dorthin in den ganz dunklen Raum, saß ich dort und habe gesagt, was können Sie denn? Ich sage, was wollen Sie denn machen? Ich sage, naja, ich will nicht Zivildienst machen. Also, warum denn? Schreiben Sie es mal auf den Zettel. Naja, alle haben drauf geschrieben, weil ich kirchlich gebunden bin. Das war bei mir Quatsch. Drauf geschrieben habe ich es trotzdem. Hat er mich gefragt, was können Sie denn? Habe ich gesagt, ne, was brauchen Sie denn? Da hat er gesagt, sind Sie Rettungsschwimmer? Da habe ich kurz geschluckt. Ich war nie im Leben Rettungsschwimmer.
Aber was war denn dein Sport, weil du gesagt hast,
Rudern, Rudern, Rudern. Rudern.
Ah, okay.
Und da habe ich gesagt, ja, Rettungsschwimmer, na klar bin ich. Und da hat er gesagt, melden Sie sich in Radebeul in der Schwimmhalle. Und bin ich raus und bin mich in Radebeul in der Schwimmhalle gemeldet. Und dann habe ich dort ein Jahr lang, oder ich glaube, das wird gar nicht genau 18 Monate, bin ich ganz sicher, 12 Monate, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann dort meinen Zivildienst abgeleistet. Und danach, wie jeder ordentliche Jugendliche gemacht haben soll, eine Weile im Ausland gewesen, ein bisschen rumgereist und ich kam wieder.
Ich warte nur, aber ich wusste nicht, dass wir jetzt eine Biografiearbeit machen. Dann kann ich
dir was
zu erzählen.
Ja,
jeder
offen. Du hattest deine Chance.
Na, einfach um mal den einfach zu sagen, okay, wie es dann dazu kam, dass es eben
Sozialarbeiter
wurde. Und dann kam es dazu, dass ich wiedergekommen bin und ich keine Arbeit hatte in dem Sinne und ich eigentlich auch nie wirklich viel Lust. Wir bleiben ja bei der Wahrheit, ne? Und da kam meine Mutter zu mir und sagt, hier, Peter, du, meine ehemalige Kollegin, die ist jetzt Sozialamtsleiterin in Radebeul, die hat gefragt, ob du nicht Lust hast, vielleicht dich mal vorzustellen, als die suchen gerade einen Sozialarbeiter. Okay, dachte ich mir, Sozialarbeiter, mit Kindern und Jugendlichen hast du schon gearbeitet, das guckst du dir mal an, vielleicht ist das ja gar keine schlechte Sache. Da sage ich dann, wie kommt der denn auf mich? Und jetzt kommt die Geschichte, die Robert schon kennt, aber vielleicht nie die 25 Hörer, die vielleicht sich das anhören. Da, also einfach um mal zu zeigen, wie das Anfang der 90er im Prinzip war. Da haben sich die Verantwortlichen, die damals im Rathaus saßen, haben sich irgendwie so vorgestellt, dass ein Jugendarbeiter, ein guter Jugendarbeiter, der muss lange Haare haben. Und ich hatte zu der Zeit sehr lange Haare und demzufolge haben die gedacht, okay, dafür müsste ich mich eignen.
Und eigentlich noch ein Baumwollpullover.
Hatte ich nicht, aber jedenfalls egal, ich bin dann hin und hab gesagt, hier, was ihr wollt mit mir reden und dann komme ich gleich zum Bürgermeister. Da hat gesagt, hier, für Halsberg können Sie sich vorstellen, wir haben gerade eine feste Stelle, wir wollen unbedingt Jugendarbeit in Radebeul machen. Wir hatten schon ein bisschen Jugendarbeit angefangen, so mit ABM-Stellen und so. Da hat er gesagt, okay, mach doch Peter. Und hab dann im Prinzip,
wenn ihr das wollt,
im Juni 92 bei der Stadtverwaltung völlig unvorbereitet, unbedarft einfach angefangen in der Jugendarbeit, wie das einfach so Anfang der 90er im Prinzip war. Jetzt hast du meine Ausbildung, ich habe dann noch berufsbegleitend die staatlich anerkannten Fachkraft für soziale Arbeit. Genau, damals noch Bautzner Straße. Also jetzt kann ich immer einen gucken lassen, Robert, der sagte immer nur, ich bin staatlich anerkannt. Robert hat das bis dahin nie geschafft. Ne? Also.
Doch, habe ich.
Obwohl ich nicht studiert habe. Ja, also so kurz zusammengefasst.
Mhm. Okay. Beim Reinkommen habe ich gesehen, ihr habt eine Ausstellung, Young Covid heißt die. Habt da auch ein paar Bilder gesehen, die haben auch immer irgendwie einen Bezug zu dem Haus oder zu dem Bus. Und logischerweise zu Radebeul dann, also so wie ich euch auch verstanden habe in den Podcast, die ich mir mal reingehört habe, habt ihr schon einen sehr starken lokalen Bezug hier. Was macht denn das für euch aus, hier in Radebeul zu sein?
Also jetzt mal so ganz platonisch ist es halt der Ort, wo du halt angestellt bist. Also ich und da war jetzt, also wo ich hier angefangen habe, natürlich jetzt gar keinen Bezug. Aber wie wir ja auch in unseren Podcasts Radebeul im Ohr mit all unseren Gästen festgestellt haben, dass auch diejenigen, die hierher gezogen sind oder die für längere Zeit hier gearbeitet haben, festgestellt haben, dass es schon irgendwie ein schöner Ort ist und immer besondere Menschen da sind. und es vielleicht auch ein bisschen so einen kleinen dörflichen Charakter hat, dass man immer mal wieder Leute trifft, die auch Bock haben, was zu bewegen. Und wenn man dann eine Weile da ist, was wir ja nur beide schon sind, dann entwickelt sich halt auch irgendwie das Interesse daran, in diesem Ort, also einmal für junge Leute, aber überhaupt was in diesem Ort so zu bewegen und zu machen. Vielleicht hat man das gar nicht so, wenn man jetzt irgendwie neu kommt und ein Jahr lang hier arbeitet oder so. Das ist vielleicht auch, was sich einfach entwickelt. Ich meine, Peter ist hier geboren, ist nochmal ein anderer Bezug. Aber das, und was du gesehen hattest, das waren, also ich habe ja schon noch ein paar so Ausstellungen gemacht, einfach mit Bildern von irgendwelchen Aktionen. Das war jetzt halt über eine Zeit, deswegen heißt es auch Young Covid, ne, über diese Corona-Zeit, die auch für uns in der Jugendarbeit schon speziell war und besonders war. Und aus der heraus halt aber auch wieder Ideen und Anstöße kamen, neue Sachen zu machen und einfach weiterzugehen und vielleicht auch bestimmte Konzepte mal hinter sich zu lassen. Und also ein großes Thema war da halt auch Digitalisierung. Wie bringe ich meine Angebote an die Zielgruppe ran? Wie bewerbe ich das? Und da haben wir damals so ein digitales Projekt gemacht, so mit Radebully Live. Da konnte man bei Instagram noch live gehen. Also kann man heute immer noch, aber es machen nicht mehr so viele, weil da natürlich jeder irgendwie zu Hause war und geguckt hat, okay, was mache ich heute mit meinem lieben langen Tag? Und das haben wir halt genutzt und haben da so eine Verbindung geschaffen aus Jugendlichen, die wir so kennen, die in den Häusern waren oder die ich so kannte und wo wir wussten, die haben so Besonderheiten, die haben bestimmte Themen, die haben irgendwelche Dinge, die die gerne machen und haben uns darüber unterhalten. Genau, daraus sind auch ein paar Bilder zu sehen und in dieser Zeit konnte man auch im Sommer mal rausgehen. Da habe ich zum Beispiel die Radebully Kultur gemacht, haben halt junge Musiker, Künstler genommen und sind halt durch Radebeul gefahren, haben so eine Art Flashmob gemacht, also wie man es früher so kannte, sind irgendwo hingefahren an den Ort, haben da Musik gemacht, halbe Stunde und sind wieder abgehauen an den nächsten Ort. Also sind auch ein paar ganz witzige, coole Ideen entstanden, wie ich finde. Und vor allen Dingen auch so diese Verbindung, dass man das, was man jetzt so an Projekten macht, auch digital aufbereitet oder vielleicht nachhaltig anschaubar belässt und so. Das kannst du da sehen, ja.
Ja, also für mich ist Radebeul natürlich, ne, ich bin in Radebeul geboren, bin hier aufgewachsen und bin irgendwie, warum auch immer, nie aus Radebeul weggekommen. Insofern ist dieser Bezug zu Radebeul natürlich immer da gewesen. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und Radebeul selber hat mir auch immer Möglichkeiten geboten, da an Ideen und an Sachen einfach umzusetzen, die hier in der Stadt möglich waren. Und das, da gab es nie für mich jetzt nie den Gedanken zu sagen, okay, ich muss unbedingt hier weg. Radebeul hat mir immer ausgereicht. Also jetzt, was jetzt so arbeitsmäßig oder eben unterhaltungsmäßig, das war Radebeul für mich als Spielwiese eigentlich super geeignet. Ja, und was wichtig ist vielleicht noch zu den Bildern, wie du angesprochen hast, also da hat Robert ja immer so ein bisschen den Finger drin, ne? Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache, um auch Dinge zu zeigen und darzustellen. Ne? Das ist, man kann viel erzählen, man kann viel machen, aber wenn die Leute hier reinkommen, die gucken sich zuerst die Bilder an. Ne? Und dann kann man immer sagen, hier das und das ist das gewesen. Dann sagen, was ist das und das war das und so. Und das finde ich immer, ist auch inhaltlich sehr, sehr, sehr wertig, weil du eben immer was hast, was du visuell einfach wahrnehmen kannst. Das sorgt für mich oftmals mehr als zum Beispiel ein Sachbericht, ne, wenn man darauf zurückkommen darf. Aber man hat einfach Bilder und kann das sehen und hat dazu ganz konkret auch die Informationen, die man wirklich braucht. Ne? Also wenn jemand gepaddelt ist, dann kann man den Paddeln sehen. Wenn man das in Sachbericht schreibt, wir waren paddeln, dann waren alle anderen auch paddeln. Aber wie warst du paddeln? Oder was? Das hat einfach eine andere. Deswegen finde ich das immer cool, wenn man das alles so ein bisschen bildhaft aufarbeitet. Das
wird aber halt, wird auch schwieriger. Ne? Ich kenne so die frühere Jugendclubzeit, das wirst du ja auch kennen, ne? Da hast du halt alles irgendwie fotografiert. Dann gab es ein paar, die haben sich dann die Mühe gemacht und dann sind schöne Ordner entstanden mit einem Haufen Bildern zu den ganzen Projekten und sowas. Ne? Und jeder wurde fotografiert. Das kannst du heute alles gar nicht mehr machen. Also heute brauchst du ja immer für alles die Genehmigung. So, und heute steht keiner mehr da. Und du machst, was weiß ich, irgendein Jugendangebot und fotografierst wie selbstverständlich die Leute und postest die dann oder tust die Bilder entwickeln. Ne? Also du musst ja deutlich weiter vordenken. Oder es ist dann halt nicht mehr möglich und manche posten dann, was weiß ich, nur die Füße oder posten halt irgendwie Leute und alle Gesichter sind abgedeckt oder sowas. Ne? Du musst dir halt schon mittlerweile ein bisschen mehr Gedanken machen. Deswegen ist es gar nicht mehr immer so einfach, auch so Bilder noch zusammenzubekommen. Ne? Weil nicht mehr alles so.
Ja, die Nutzung ist auch vielfältiger geworden. Du musst halt irgendwie nachweisen können, ne? Wo geht das hin? Wer verbreitet das weiter? Wo müsste ich mich hinwenden, wenn ich es löschen will? Ja. Wenn ich nach einer Weile merke, nee, ich will eigentlich nicht mehr mit meinem Gesicht auf dem und dem Bild zu sehen sein oder in dem und dem Netzwerk. Das ist tatsächlich herausfordernder geworden. Ist viel aufwendiger im Vorfeld schon und hat auch natürlich die andere Seite, dass es ein bisschen die Lust nimmt und viele einfach sagen, also das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch mitunter, dass man es dann lässt oder durch Symbolbilder ersetzt oder irgendwas. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich bin ja reingekommen, ich hatte es ja angesprochen, es war irgendwie gleich so ein Bild von dem, was ihr macht, ohne genau konkret zu wissen, aber ich hatte eine Idee davon, was ihr für Dinge macht und so irgendwie ins Auge gesprungen.
Ja, das was ich meine. Ne? Ja. Steht ja auch völlig konträr zu dem, was eigentlich passiert mit dir, ne? Wenn man das überlegt. Ne? Jeder versucht irgendwas zu posten und sich irgendwie vorzustellen und aber andersrum funktioniert es nie mehr. Also das ist so konträr, dass ich immer denke, was ist hier eigentlich los? Ne? Wo ist das Problem? Aber wir leben halt in einem Datenschutzstaat und da können eben viele Dinge einfach nicht so stattfinden, wie sie einfach meiner Meinung nach sollten. Ne?
Oder ja, halt die Balance, also die Rechte des Einzelnen, das ist schon in Ordnung, dass wir das haben. Aber da eine gewisse Balance zu finden, ja, das ist halt nicht so einfach.
Ja, und der Unterschied ist, das eine ist Selbstvermarktung. Also du kannst ja dein Gesicht, das entscheidest du. Und natürlich wird es auch ein Stück weit befeuert und ist getrieben von Trends oder bestimmten Social Media Mechanismen, die da sagen, ich muss immer wieder was Neues liefern, ne? Ich muss neuen Content irgendwie hochladen, damit ich im Gespräch bleibe, damit ich meine Likes, meine Flammen, was auch immer kriege.
Von der Sache her verstehe ich das komplett, ne? Das ist gar keine Frage. Aber das Gesellschaftliche bleibt ja da auf der Strecke.
Ne? Das stimmt.
Das sind ja alles nur Individualisten dann. Jeder postet sein Zeug, ne? Aber wo bleibt denn das Gesellschaftliche? Das dürfen wir nicht mehr zeigen. Ne? Da hast du dann von der Frauenkirche von ganz oben ein ganzes Foto über den ganzen Platz, wo du keinen erkennst. Aber das Miteinander oder das Gemeinwesen lebt ja davon, dass man miteinander Dinge tut, ne? Und die darf man nicht zeigen, weil...
Doch wenn ein paar mehr Leute drauf sind, ist das schon wieder
ja, okay. Ja, natürlich.
Aber es gibt so ein kritische Masse-Ding. Ja.
Sag mal, Robinson, bist du eigentlich auch Sozialarbeiter? Also ich muss jetzt mal, du hast ja noch gar nichts zu dir gesagt.
Nee, da kommt jetzt die Podcaster-Seele durch.
Ja.
Naja, ich habe nicht soziale Arbeit studiert, ich habe Pädagogik studiert. Ich bin nach meiner Schulzeit habe ich eine Lehre gemacht als großen Außenhandelskaufmann. Und war da in der Wirtschaft tätig. Immer mal schon interne Schulungen gehabt für Auszubildende in dem Betrieb. Und hatte da, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, da gab es einen Ausbilder, der Ausbilder. Ich hatte so einen Schein halt, so einen DARF-Schein. Und dann habe ich erstmal hingehauen, bin erstmal mit dem Fahrrad rumgedingelt, ein bisschen durch die Welt gefahren und bin dann zurück und habe dann Pädagogik studiert. Mit Schwerpunkt Lernkulturen. Und Bildungsforschung. Wir haben uns getroffen auf dem Deutschen Jugendhilfetag in Leipzig. Da haben wir gesagt, wir machen mal was zusammen.
Du hast uns erkannt.
Ich habe euch erkannt.
Wer kann, ja.
Ja, also Fame, euer Fame ist euch sozusagen vorausgeeilt.
Genau.
Unglaublich.
Hat es doch was gebracht.
Auch dort und aber auch in dem Jugendhilfetag in Potsdam, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Bundeskongress heißt, glaube ich, war das auch immer mal wieder Thema der Handlungsfelder, also die Eigenheiten und aber auch die Schnittmengen der Handlungsfelder mobile und also mobile Jugendarbeit und offene Kinder- und Jugendarbeit, auch mit sehr konträren und kontroversen Themen, also wie weit kann offene Kinder- und Jugendarbeit herausreichende Angebote machen, wie weit soll sie in den Sozialraum hineinwirken, was sind sozusagen Standards, die zum Beispiel die mobile Jugendarbeit nochmal essentiell unterscheidet von offener. Und dann treffe ich auf euch und irgendwie habe ich das Gefühl so, da haben sich doch die Handlungsfelder auch mit Schnittmengen gut gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Alltag immer so ist, dass ihr viel zusammen macht, aber so in der Außenwahrnehmung taucht ihr oft zusammen auf und seid doch dennoch in unterschiedlichen Handlungsfeldern unterwegs und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, wie geht das zusammen? Also was ist euer Blick auf diese Debatte vielleicht auch?
Also aus meiner Sicht führen wir ja als Sozialarbeiter, gerade jetzt in Radebeul, führen wir ja die Debatte nie, die wird ja auf anderen Ebenen geführt. Ne? Also wir versuchen natürlich für unser Haus und für unsere Stadt das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, was aus unserer Sicht und aus den Fachstandards heraus für uns abgeleitet im Prinzip bedeutet, dass wir sagen, okay, was für Jugendliche haben wir vor Ort und was kann man mit den Jugendlichen machen, was können wir denen anbieten, was wollen die, wie verändern sich die Bedarfslagen und so. Und daran angepasst haben wir natürlich versucht, immer wieder ein Stück weit die Jugendlichen mit Sachen anzusprechen, die am Ende aus unserer Sicht einfach am effektivsten sind. Ne? Und da hat sich immer wieder ergeben, dass gesagt wird, okay, wo sind die Jugendlichen, die wir als Haus ansprechen wollen? Diese Jugendlichen, die sind draußen. Also wir haben natürlich einen festen Bestand im Haus, aber wir wollen ja das Haus auch noch weiter öffnen für andere Jugendliche, also noch bekannter werden und. Und meiner Meinung nach führt da überhaupt kein Weg dran vorbei, um unsere Angebote sowohl im Sozialbereich, im Helferbereich oder eben im Veranstaltungsbereich einfach breit zu machen, führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, dort mit auch den mobilen Jugendarbeitern oder auch den Schulsozialarbeitern, wie auch immer, am Ende eine ganz enge Verbindung aufzubauen, einfach um da die Jugendlichen einfach breit zu erreichen. Und das kann meiner Meinung nach nur gelingen, wenn alle miteinander harmonieren und mit zusammenarbeiten. Sonst steht jeder für sich alleine da und dann wird es problematisch. Also das so, das die Zusammenfassung für das, wie ich das sehe, dass wir das so zusammenführen. Was es immer schwierig macht, finde ich, was ich so beobachtet habe in den letzten Jahren oder in vielen Jahren, dass eben auch das Team passen muss. Ne? Also wenn der offene Arbeiter überhaupt nie mit dem mobilen Arbeiter kann, dann wird es dort an der Stelle auch keine Zusammenarbeit geben. Ne? Also das ist immer, wie harmonieren die Leute, die vor Ort arbeiten, miteinander. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und das, finde ich, hat bei uns super geklappt und insofern harmoniert das einfach gut. Und ist
harmonieren gut. Naja, und ihr seid ja auch zumindest schon mal vom Träger her.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja nicht immer nur Träger, die beides beinhalten, ne, sondern es gibt sozusagen auch unterschiedliche Träger, die jeweils ein unterschiedliches Angebot haben. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass man sich gut und auf kurzen Wegen irgendwie begegnen und abstimmen kann.
Also das ist das eine, das ist auf jeden Fall wichtig. Die Besonderheit ist, hatte ich ja vor uns nochmal anklingen lassen, dass ja die Stellen jetzt, also zum Thema Fachstandards, ne? Also es ist jetzt nie wirklich jede Stelle, mal als Beispiel, paritätisch besetzt. Im mobilen Bereich bei uns im Landkreis gar nie. Die sind alle alleine. Eine Fachkraft. So. Und dann hast du natürlich, dann hast du halt deinen Spielraum und guckst, okay, was kannst du halt machen? Und da ist es ja ganz logisch, dass du auch mit den Leuten, die vor Ort sind, irgendwie zusammenarbeitest. Also, ne, wenn man Projekte machen will, das weiß jeder, manches kann man alleine machen, aber also Kooperation, Zusammenarbeit hat halt auch einfach eine große Qualität und bringt halt auch viel mit sich und demnach ist das vielleicht bei uns nochmal eine größere Besonderheit, als wenn wir jetzt, ich sage es mal, 4 Mobile wären und hier in der offenen schon 3 sitzen würden, da könnte das sein, dass vielleicht gar nicht so, also dass schon Überschneidungspunkte wären, aber dass viel mehr einzeln gemacht wird. So, ne? Das weiß ich nicht, könnte auch ein Punkt sein.
Ja. Diese paritätische Besetzung und auch das, was du sagst, ne, dass viele ja als Einzelkämpferinnen unterwegs sind, wird ja gleichzeitig als Argument angeführt, weil manche Häuser eben nicht gut besucht sind oder die Besucherinnenzahlen immer das Maß der Dinge sind, warum Häuser existieren dürfen oder nicht. Wie erlebt ihr das? Wie kommt ihr denn eigentlich zu den Angeboten, damit das auch attraktiv ist für Menschen, zu sagen, ja, ins Weiße Haus, da will ich gehen, weil da ist das und das und das kann ich mitgestalten, das fetzt mir. Oder setzt ihr einfach ein Programm auf und sagt, friss oder stirb?
In allererster Linie ging es uns ja damals, wo wir das Weiße Haus im Prinzip als Haus wiedereröffnet haben oder überhaupt gesagt haben, okay, wir brauchen wieder eine zentrale Anlaufstelle, ging es uns darum, dass wir in der Perspektive damals uns sehr breit aufstellen. Ja, weil, wie du schon sagst, das ist eben mit den Besuchern immer so hin und her und her und hin. Und da war der Grundgedanke zu sagen, okay, wir stellen uns mit Angeboten, die wir einfach zur Verfügung stellen als Haus, sehr breit auf. Also was will ich damit sagen? Wir haben einen Volleyballplatz, wir haben Beachvolleyballplätze, wir haben Bandproberäume, wir haben Veranstaltungsräume, die man mieten kann. Also so, dass man, wir haben ein Tonstudio, wir haben, also so, dass man sich im Prinzip ganz breit aufstellt und dort schon mal sagt, okay, da kann man, spricht man eine ganz große Bandbreite von Jugendlichen schon mal an. Ne?
Das ist ja eine Qualität, dass es einfach wirklich ein großes Haus ist. Also ja, wenn du jetzt, ne, es gibt jetzt auch Beispiele, hast du halt einen Jugendclub, das ist vielleicht auch ein Haus, aber das ist, keine Ahnung, 2 Etagen, hast 3 Räume,
da, das ging aber jetzt um unser Haus.
Wie, ja, ja, genau.
Wie will das sehen, dass man sagt, okay, dass die Ursprungsidee so war. Wir hätten auch sagen können, okay, wir machen 2 Räume, da setzen wir uns rein und warten darauf, dass Jugendliche kommen. Aber das Prinzip, das wäre am Ende nie aufgegangen. Also, wir mussten wirklich, also da war es wichtig, groß zu denken und zu sagen, okay, viele Angebote, die wir erstmal vorhalten, ne, egal ob das genutzt wird oder nicht, aber in der Erfahrung der vielen Jahre ist es ja immer eine Wellenbewegung, demzufolge wirst du immer Leute haben, die an bestimmten Angeboten interessiert sind. Was das Haus schon mal dann dazu bringt, zu sagen, okay, es sind immer Leute da. Also wir haben nie Publikumsprobleme, weil wir immer ja, an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Angebote haben, die meistens zu der Zeit immer genutzt werden. Da spielt immer keiner Fußball mehr, dafür spielen sie eben dann Beachvolleyball oder Bandproberäume. Halt mal vor, einfach, wenn Bands kommen. Bandproberäume gibt es keine, die sind schon seit Jahren bei uns auch, gibt es keine Fluktuation, die sind einfach da und werden gut genutzt. Ne? Also, oder wir haben Tanzräume, wo eben Tanzgruppen, die sind eben immer da. Also das Haus, deswegen auch kein soziokulturelles Zentrum, weil es jetzt mir persönlich darum ging zu sagen, okay, Soziokultur ist für mich ein schwieriges Wort, weil
von der Sprache oder vom Inhalt?
Vom Inhalt, also sozial, also da denke ich, da wird vieles vermischt, was oftmals nie gehalten werden kann, weil ich kein soziokulturelles Zentrum kenne, die sagen, wenn jetzt hier die ganzen Rich Kids kommen und sagen, hier, wir wollen heute mal bei euch was machen, dass die da sagen, nee, du bist sozial, du, das bei uns, da klappt das heute nicht. Sondern es geht ja immer darum, Leute zu gewinnen, die mit dir in Kommunikation gehen. Ne? Egal ob das jetzt, egal welches Thema, ob das ein soziales Thema ist oder ob das ein anderes Thema ist, wichtig ist ja die Kommunikation. Ne? Und insofern sind wir erstmal breit aufgestellt, was ich für ein Haus wichtig halte. Und wir haben am Ende noch den Vorteil, dass wir in Radebeul auch, sag mal, ein kleines Alleinstellungsmerkmal haben, weil wir eben, es gibt es nie vergleichbar. Jetzt so ein Haus, ne? Das macht es natürlich auch für uns oftmals ein Stück weit leichter. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Und ne, es war schon noch im Fenster. Halt so ins Gemeinwesen rein. Es ist jetzt nie einfach, dass du sagst, es ist ein Haus für Jugendarbeit und dann gibt es halt nur, keine Ahnung, Kochen, Basteln, alles nur für Jugendliche, sondern es ist schon auch für die, also es ist auch ein Teil der Gesellschaft hier. Also hier feiern auch mal, weiß ich nicht, irgendwelche einfach ihren Geburtstag, die 50 wären und das soll auch möglich sein. Oder es gibt vielleicht auch mal eine Tischtennisgruppe, die hier aus dem Ort ist. Und das ist halt das, also das ist schon auch das Ziel, dass man sich nie nur auf seinen Bereich konzentriert, sondern dass man sagt, ne, wie wir es am Anfang vielleicht auch festgestellt haben, dass so Jugendarbeit als Einzelnes ist, aber ein Teil unserer Gesellschaft. Und da müssen wir vielleicht auch mit unserer Arbeit so ein bisschen hinwirken. Und das macht dann die Mobile als zweites halt auch aus, ne, dass du halt dann auch mal rausgehst, dass du halt auch mal mit Anwohnern zu tun hast oder mit Jugendgruppen, die sich irgendwo, keine Ahnung, eine kleine Bikerstrecke illegal aufbauen oder die sich an der Elbe treffen und dort halt auch gerne irgendwie Wünsche hätten, dass vielleicht mal was überdacht ist oder dass sich da auch was verändert. Und dass du, dann kannst du das nur mit den Jugendlichen machen, aber nur mit den Jugendlichen wirst du wahrscheinlich nie zu Ergebnissen kommen. Du brauchst halt einfach die Stadt, das Gemeinwesen, die Bürger oder sowas einfach mit dabei, wegen der Anerkennung, wegen der Finanzierung, wegen der Örtlichkeit, wie auch immer. Es ist ja immer alles ein Miteinander und das ist ja das, was unsere Arbeit ausmacht und deswegen ergänzt sich wahrscheinlich auch so gut. Also einmal, dass das Haus nie nur für Jugendliche ist, ist halt ein Jugend- und Kulturzentrum an sich, aber ist halt auch für alle in Radebeul da und dafür sind auch manche Angebote, die wir machen, die wirken vielleicht im ersten Moment so nie so ganz jugendspezifisch, ich sag jetzt mal den Podcast, ne?
Ja.
Aber werden auch von Jugendlichen wahrgenommen und auch von Bürgern, die mitbekommen, warte mal, das sind doch die zwei, die sind doch Jugendsozialarbeiter. Das transportieren wir ja auch und damit bist du ein Teil von dieser Stadt und jeder kann das auch zuordnen. Du bist derjenige, der sich dann als, ich sage jetzt mal, ne, anwaltschaftlich für junge Themen oder für Themen von Jugendlichen dann unterm Strich auch einsetzt. Ne? Und das sollen halt einerseits die Jugendlichen wissen, aber das sollen halt auch alle anderen wissen.
Ja, also es ist was ihr aktiv angeht und auch eben die über die verschiedenen Formate, die ihr macht. Du hast Podcast angesprochen, aber auch so Touren oder Filme, ihr habt Live-Musik immer mal wieder hier bei euch. Also dass ihr das aktiv befeuert und auch Leute einbindet, die jetzt nicht spezifisch Zielgruppe Jugend sind.
Ja, naja, weil am Ende sind es die, die sich beschweren, weil die Jugendlichen im Park sitzen und laute Musik machen oder die halt, keine Ahnung, irgendwo angeblich nur rumlungern und nichts können oder ne, nichts machen, was ja nicht stimmt, ne? Aber es fehlt einfach die Kommunikation und das war auch so ein bisschen in dieser Corona-Zeit, wo jeder so ein bisschen auf sich gucken musste und sich zurückziehen musste und so weiter, da fehlte halt dann die Gemeinschaft, fehlte dieses Miteinander und das versuchen wir jetzt nachhaltig noch mal ein bisschen, ne, du hast jetzt Konzerte angesprochen, so mit Kultur und Zusammenkommen natürlich auch zu befeuern. Also so das, oder nicht zu befeuern, aber da auch Angebote zu schaffen. Das sind ja auch nie nur wir, sondern wir sind ja ein ganzer Kollegenkreis, die sich da auch damit auseinandersetzen. Ne? Also andere Kollegen, die Tagesangebote machen, Tagesausflüge oder wo das Thema Einsamkeit auch geguckt wird, okay, wie kann ich halt auch mit anderen Angeboten noch da reinkommen und da was bewegen. Also sind ja jetzt nicht nur wir, aber das ist halt das, was am Ende ja auch bei dir ankam. Ne? Du hast irgendwas gesehen, ob jetzt nur über Instagram oder über einen Zeitungsartikel oder sowas und hast halt auch gemerkt, okay, warte mal, die machen was und die sind doch vier auch Jugendarbeiter an der Basis. Und das ist ja dann am Ende genau das, warum was machen? Weil dann schließt sich halt immer wieder mal auch so ein Kreis. So, dann entstehen halt Zusammenarbeiten, dann entstehen Dinge, dass Jugendliche sagen, ach Mensch, wir suchen aber einen Proberaum oder wir wollen mal irgendwie, ein Konzert machen oder wir haben hier eine Bikerstrecke und haben da Probleme damit und du bist doch derjenige, der da vielleicht was machen kann oder wir suchen Geld, kennst du dich da aus? So, und das geht halt nur, im Studium hat man halt gesagt, na, tu Gutes und rede darüber. Du kannst nie über alles reden, aber wenn halt die Leute wissen, dass du es bist, dass du derjenige bist, der für den Arbeitsbereich da ist, dann ist das auf jeden Fall ein großes Pfand, finde ich.
Ja, das ist mir direkt aufgefallen, weil das auch bei dem Power-Up-Kontext immer wieder ein Thema ist, aber auch generell, wenn man jetzt eher so in Richtung Lobbyarbeit guckt für die Jugendarbeit oder überhaupt erstmal die Bekanntheit zu erhöhen und überhaupt verständlich für andere Menschen, die nicht in dem Bereich tätig sind, zu erklären, was machen wir eigentlich und warum ist das wichtig. Und da fand ich diesen Zugang immer schön und glaube ich, fruchtbar, dass es über viel Öffentlichkeit, also man muss natürlich sein Gesicht irgendwie auch in die Kamera halten können.
Findet das nie jeder cool.
Nee, naja, man zeigt sich natürlich, man ist dann ein Stück weit, vielleicht auch wenn auch mit lokalem Bezug, aber eine Person des öffentlichen Lebens ein bisschen und steht halt für das Feld und ihr habt es gesagt, wenn ich was sage, dann wird das vielleicht nochmal anders wahrgenommen, als wenn ich das hier in dem Raum sage, wo es keiner weiter hört. Hat auch schon einen großen Teil Verantwortung, glaube ich, mit sich, aber ich glaube, anders geht es nicht, um auch zu zeigen, was wichtig ist. Weil nur weil wir in Fachsprachen, Fachstandards, wie auch immer, wissen, was Jugendarbeit für einen Stellenwert hat, für Sozialisation, heißt das nicht, dass das der Bürgermeister XY genauso sieht oder versteht überhaupt, was da passiert oder Menschen aus der Nachbarschaft.
Aber ich wollte nochmal ganz kurz, ich habe vorhin irgendwie den Faden verloren gehabt, es ging einfach nochmal darum, auch bei uns im Haus Jugendliche dazu zu befähigen, einfach herzukommen und zu sagen, okay, und die Vorstellung haben wir, gibt es die Möglichkeit, das umzusetzen. Ne? So, dass wir dann im Prinzip die Jugendlichen auffangen und sagen, was habt ihr denn vor? Beispiel einfach nur jetzt Skaterkeller, wir wollen gerne eine Skateranlage im Keller, wollen wir das machen, können wir das machen. Und dann sagen wir natürlich, wir stellen im Prinzip die Räume zur Verfügung und die kümmern uns darum, dass unter Umständen die Materialien finanziert werden, aber machen müsst ihr das am Ende selber. Also das ist so im Prinzip auch immer so ein Stück, was mitschwingt. Man kann zu uns kommen mit seinen Vorstellungen, gibt es verschiedene Beispiele und dann kann man im Prinzip sagen, okay, wie können wir das zusammen umsetzen, ohne dass wir jetzt da die ganz großen Handler sind, sondern eben sagen, okay, wir kümmern uns um die Bedingungen, dass die stimmen und ihr könnt es dann umsetzen. Was natürlich dann im Umkehrschluss auch wieder zu einer Identifikation mit dem Haus, mit dem Objekt führt. Ne? Und das hat sich in den letzten Jahren als positiv oder in den vielen Jahren sehr positiv entwickelt, sodass wir auch wenig Probleme haben mit Vandalismus, was ich eigentlich immer wieder erstaunlich finde. Ne? So, das ist eigentlich, bei uns kommt das so gut wie gar nicht vor, klar, mal um den Müll, ne? Aber selbst das ist im überschaubaren Raum. Dann noch zum Weißen Haus vielleicht noch, wir haben mal gefragt, was bedeutet Weißes Haus, was ist das? Ne? Wieso heißt das Weißes Haus? Im Prinzip war damals auch der Gedanke, was ich immer so, wenn es um sozialpädagogische Zusammenhänge geht, gerne erkläre, ist, dass das Haus eben weiß ist, also sprich leer. Ne? Und die Farbe, die müssen dann die Nutzer im Prinzip, da will ich jetzt nicht nur die Jugendlichen an, sondern alle, die da in dem Haus mitwirken im Prinzip, die müssen dann die Farbe in das Haus bringen. Deswegen weißes Haus als Fassade und die kann bemalt werden.
Das ist so Tabula Rasa, also das weiße Blatt Papier.
Genau. Und dann kannst du loslegen, was du dann, wohin das geht. Oder? Und das kannst du immer wieder wegradieren und fängst mal mit was Neuem an. Also das ist so ein bisschen der Aufhänger des Ganzen.
Ich war da auch schon interessiert. Ich habe mir eigentlich nicht so richtig getraut, weil ich mir schon gedacht habe, das fragt irgendwie jeder, der daherkommt und euch trifft.
Da gibt es eine lustige Episode. Wir hatten mal einen ABM-Mann und der fuhr immer mit dem Moped unten an der Elbe lang und um hier auf Arbeit zu kommen mit seinem Moped. Und als Barack Obama in Dresden war, der war dort unten an der Panzerstraße, das ist hier unten an der Elbe Weg, und da hielten den zwei Polizisten an und fragten, wo er hin will. Dann hat er gesagt, er will ins Weiße Haus. Das war natürlich witzig. Ja. Aber sie haben ihn dann passieren lassen, zum Glück. Leider lebt er nicht mehr. Micha ist schon verstorben.
Hat sich denn in eurer Perspektive auf Jugend da was verändert? Also in den letzten Jahren, ihr seid beide schon relativ lang dabei. Ihr war selber mal jung. Jünger. Jetzt muss ich aufpassen. Was zeichnet in eurer Meinung nach die Jugend heute aus und was hat sich vielleicht verändert in den letzten Jahren?
Also es verändert hat sich auf jeden Fall, dass es unglaublich digital ist. Dass das Leben irgendwie extrem schnell geworden ist. Also so, ich weiß nicht, wie es früher war, aber auch zum Teil vielleicht ungezwungener und getrieben so von vielen Hypes. Aber so die Grundaspekte, ich will meinen Raum, ich will mich abgrenzen, ich will irgendwas entdecken, ich will frei sein, keine Ahnung, ich will auch mal Scheiße machen, ich will über die Stränge schlagen. Also ich denke, dass sich das nie ändern wird. Also es ist vielleicht eine Frage, na, es gab vielleicht mal deutlich mehr junge Leute, na, wo das so der Haufen dann größer war, die sich dann irgendwie draußen getroffen haben, keine Ahnung. Das wird sich schon ändern. Aber so dieses Grundanliegen, das wird eigentlich immer da sein, oder?
Also ich kann jetzt aus, sagen wir, knapp drei Generationen ungefähr, so, wenn man 10-Jahres-Rhythmen immer so ein bisschen als Generation ansieht, nur als Jugendgeneration, haben sich die Bedürfnisse oder die Bedarfe oder was auch immer eigentlich nie wirklich verändert. Ich denke, das ist immer wieder, sind immer wieder, was Robert gerade gesagt hat, sind immer wieder so ganz einfache Dinge, die wir als Jugendarbeiter einfach begleiten sollten, ne? Und dort als Ansprechpartner immer wieder zur Verfügung stehen sollten und einfach Jugend begleiten, so sehe ich das. Ne? Und dass man sagt, okay, ja, wir sind für euch da, wir werden euch nie alles abnehmen, aber wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr in der offenen oder mobilen Arbeit im Prinzip jederzeit euch an uns wenden. Und das hat sich in den ganzen Jahren, die ich das jetzt persönlich mache, auch nie verändert. Was ich immer sage ist, dass es ganz wichtig ist Konstanz. Also Konstanz A des Hauses, dass das erhalten bleibt oder eben das Angebot, aber eben auch die Person. Das ist immer was, wo ich immer, das war ja in den 90ern sehr, sehr kritisch, weil da hast du aufgebaut und dann war die ABM-Stelle beendet, dann war das Personal weg, dann gab es gar nicht mehr oder es kam wieder jemand Neues oder was auch immer. Und was ich persönlich für wichtig halte in der Jugendarbeit, um da auch Akzeptanz über lange Sicht zu erreichen, das geht nur über auch konstantes Personal. Also, dass man Leute hat, die man kennt. Na, wenn du immer wieder mit neuen Leuten kommst und die Fluktuation sehr hoch ist, das halte ich für sehr gefährlich.
Die Vertraulichkeit. Aber Konstanz, na, muss man halt auch ehrlich sein, kostet hinten raus natürlich auch Geld. Weil wenn du halt 16 Jahre oder 30 Jahre oder keine Ahnung, ne, wenn du halt lange da bist, bist du halt teurer als der frische Student. So, also das ist halt auch ein Punkt, ne, das muss man halt auch wissen und halt auch die Angebote zu erhalten. Also wir reden ja seit Jahren nie über, da könnte man was aufbauen. Wir reden ja immer nur über Kürzungen. Also es wird ja tendenziell alles immer eher weniger, es wird ja abgebaut oder es kommt vielleicht mal irgendein Hype dazu und dann wird ein Projekt aufgesetzt und dann machen wir halt, keine Ahnung, auch hier ein Demokratieprojekt und dann läuft das 3 Jahre und dann gibt es die Förderung nicht mehr. Ist ja auch so der Klassiker, ne? Soziale Arbeit, einfach so Projektförderung. Und da ist die mobile Arbeit und die offene Arbeit ja an sich das Konstanteste, was es in der sozialen Arbeit wahrscheinlich je gab und vielleicht auch je geben wird, keine Ahnung. Und da muss man schon aufpassen, dass man das nie abkanzelt, dass es dann mal irgendwann wirklich weg ist. Also damit ist es ja am Ende auch entstanden. Ich wollte zum Beispiel im Studium nie in diesem klassischen Arbeitsfeld arbeiten. Ich dachte, ja, das irgendwie, ich will was Besonderes machen. Und habe das aber nie als Option gesehen. Und jetzt nach all der Zeit habe ich schon auch entdeckt, dass dieses Arbeitsfeld schon schön ist, weil es viele, viele besondere Sachen möglich macht. Und auch viele Projekte, was ja häufig so, ne, es gibt so, wie ich es ja gerade gesagt habe, mal eine Förderung 3 Jahre, da lassen wir uns was Besonderes einfallen. Das kann man aber auch in dieser klassischen Arbeit verankern, die ja schon da ist. Und man kann auch die Leute finanziell einfach fördern und sagen, hier, wir haben in all den letzten Jahren so viele eigene Projekte gemacht, ob jetzt nur digital oder mit Kultur, das hätte an sich ein eigenes Förderprogramm sein können. War aber impliziert oder war halt integriert in diese klassische offene und mobile Arbeit. Und da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken, manchmal, dass man das vielleicht doch eher mehr stärkt. Und zum Thema Fachstandards, ne, weil da bist du halt, hätte ich mir dann, die werden ja auch immer bleiben. Also unsere Arbeit beruht halt auf Freiwilligkeit. Das ist jetzt anders als vielleicht eine Beratungsstelle oder wo man dann wegen irgendeiner Auflage hinkommen muss. Es wird immer die Grundlage sein, dass Jugendliche freiwillig kommen. Es wird immer so sein, dass es einen niedrigschwelligen Ansatz hat. Es wird immer so sein, dass die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen die Lebenswelt der Generationen von jungen Leuten irgendwie akzeptieren müssen, dann können die sagen, ah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Man muss immer mit dem arbeiten, was dann halt auch gerade die Generation mit sich bringt. Ne? Oder dass du halt immer auch für diese Jugendlichen und für das Lebensalter parteilich bist. Du bist halt für dieses Lebensalter da, ne? Dafür bist du angestellt. Also das sind so diese Grundsachen, die sich auch nie, und Kontinuität, Verlässlichkeit und so weiter, die wird sich ja nicht ändern und sollte sich auch nicht ändern. Also das, und das hat am Ende, haben wir das ja beide. Also egal jetzt auf offen oder mobil. Und dann versuchen wir halt in unserer Arbeit, also ich habe mir das jetzt direkt mal so notiert, weil mir das vielleicht nicht immer alles so spontan einfällt, aber wir versuchen halt, wie das Peter erzählt hat, mit dem Haus Teilhabe zu schaffen. Also dass sich junge Leute Räume haben, wo sie sich ausleben können, wo die was ausprobieren können. Na, das geht halt gut in dem Haus, es geht aber auch irgendwie draußen. So, also dann geht es darum, dass man Integration schafft, dass man auch der vielleicht da irgendwie auf einem gewissen Feld vielleicht schwächer ist, trotzdem mit einbindet und sagt, aber du bist trotzdem gut, ne? Wir können das hier alles gemeinsam schaffen. Dass man halt vernetzt, so, das sind halt, und dass die Arbeit halt auch irgendwie fachlich ist, dass wir das reflektieren, was wir da machen, warum wir das machen, was gibt es für Veränderungen, dass wir uns auch mal auf irgendwelchen Feldern weiterbilden und sagen, okay, das ist gerade Thema, aber da kennen wir uns nie aus, wo können wir uns da jetzt das Wissen herholen, ne? Also das sind ja Sachen, die werden und sollten sich ja nicht ändern.
Ja, die sind auch wesentlich für die Profession. Das sind fast schon eine Aufzählung von dem, was das ausmacht, das Arbeitsfeld, warum es eine Profession ist und eben nicht irgendwas, was Menschen vielleicht machen, weil sie lange Haare haben. Weil du das so schön gesagt hast eingangs, Peter.
Ja, das ist. Und was vielleicht, also das kann vielleicht Peter nochmal mehr sagen, weil er zu einer anderen Zeit auch jung war. Ich finde, das ist manchmal so, wenn man halt, weil auch bei dir die Frage kommt, na, was kommt dann mal so perspektivisch? Und es gab immer so große Horrorszenarien, na, was könnte halt kommen? Aber wenn man jetzt so nach vorne guckt, so mit dem Angriff auf demokratische Strukturen, dem Klimawandel, Thema Krieg, also das sind schon Sachen, die gerade so aktuell bei uns rumwabern, die junge Menschen schon ganz schön bewegen und beeinflussen und für die Zukunft ja vielleicht auch pessimistisch werden lassen. Und da ist es vielleicht auch unsere Aufgabe zu sagen, okay, nee, wir gehen das halt an, wir bleiben mal positiv und wir können das, was wir bewegen können, was wir wirklich bewegen können, das können wir halt hier vor Ort machen.
Ja. Ja, und es geht auch darum, jetzt gerade, wenn man ein Stück weit schon in die Zukunft blickt, einfach, es werden ja immer weniger Jugendliche. Ne? Das heißt ja nicht, dass die weniger Bedürfnisse haben als die Jugendlichen, die jetzt da sind, was natürlich in Zukunft ihre Lobby immer weiter schmälern wird.
Genau. Ne?
Und gerade wir als, wer soll für die Lobby vor Ort sorgen, wenn nie die Jugendarbeiter, die vor Ort im Prinzip tätig sind. Ne? Da ist es egal, wer es ist. Es muss einfach am Ende auch in die Gemeinde und auch in die Stadträte und alles, was da so vor Ort irgendwie mitschwingt, immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Jugendlichen, das sind letztendlich unsere nächste Zukunft. Na, da geht es nie immer darum, die Kindergärten schön zu gestalten und dort noch ein schönes Räumchen, Schmuselräumchen einzurichten, sondern es geht immer primär in diese Übergangsphase, wo man wirklich sagen muss, okay, unsere nächste Generation, die müssen wir einfach stärken und für die müssen wir Verständnis aufbringen, na, was ja immer wieder problematisch erscheint. Ne? So für kleine Kinder und die sind niedlich und die spielen im Kindergarten und da gibt es schnell einen neuen Sandkasten oder so. Aber sobald es dann laut wird und man ein bisschen Techno-Musik macht, da drehen wir alle völlig durch. Ne? Und das ist einfach eine Sache, die da muss einfach mehr Lobbyarbeit gemacht werden. Und das kannst du nur machen, wenn du das mit Herzblut machst und eben auch dann dahinter stehst und eben auch lange schon vor Ort arbeitest, um eben auch die Kontakte einfach zu haben. Das meinte ich mit Konstanz auch oftmals.
Ja,
ne?
Ja.
Weil die Jugendlichen selber, die immer weniger wären, die werden sich immer weiter zurückziehen. Immer wenn gesagt wird, nee, geht nie, rücken die ein Stück zurück.
Ne? Oder halt immer lauter oder halt immer immer konsequenter vielleicht in dem, was sie halt tun. Und dann ist die Lobby aber, ne, wie es ja Peter gesagt hat, es werden halt einfach immer mehr alte Menschen, die auch über ihre Zukunft bestimmen und auch über ihr Leben an sich. Ne. Wir haben ganz viele Programme, wo es um Beteiligung geht und so. Aber das aber im wirklichen Leben, im alltäglichen Leben, junge Leute einzubinden und zu sagen, hier, ihr seid halt auch ein Teil unserer Gesellschaft. Das ist natürlich schwer, wenn es nur, ich sag jetzt mal pauschal, 10% sind und die anderen sind entweder alt oder deutlich älter. So, ne? Dann ist natürlich diese Frage, okay, wie die Toleranzgrenze, was halte ich halt aus, wenn die halt Jugendphase typische Sachen machen, ne? Die halt einfach ein bisschen lauter sind, vielleicht ein bisschen extremer. Dann wird wahrscheinlich die Toleranz dafür auch nie wirklich größer. Ne? Und dafür braucht es uns.
Ja, und vielleicht auch, man redet ja immer über Konzeptionelles, ne? Vielleicht muss man das Berufsfeld auch einfach noch größer, perspektivisch größer denken. Es kommt vielleicht noch mehr dazu, zu den Fachstandards. Ne? Standards sind ja auch dafür da, am Ende an den Standards zu arbeiten. Ne? Das heißt ja nicht immer, dass Standards jetzt ins Stein gemeißelt sind, sondern dass man eben guckt, wie kann man, wenn man nämlich das, was Robert gerade gesagt hat, dann würde das ja zur Folge haben, alles, dass das im Prinzip alles runtergefahren wird. Ne? Das würde sich am Ende, Jugendkultur würde sich auf der rein kommerziellen Ebene abspielen. Ja. Ne? Und das ist ja was, was auch in unserem Interesse steht, dass wir sagen, als Sozialarbeiter, Jugendkultur muss für jeden zugänglich sein. Ne? Also es muss Angebote Subkultur geben.
An sich,
Subkultur, ja. Was auch immer das. Das kann nicht das Kraftwerk Mitte sein, wo du dort für einen 10er Eintritt und für 8,50 Euro das Glas Wein deine kulturellen Abende erleben darfst, ne? Oder kannst. Das muss einfach auch was drunter geben. Und wenn es das nicht mehr gibt, finde ich, dann haben wir auch ein richtiges Problem. Deswegen ist es wichtig, dass eben jetzt gerade solche Angebote, wie wir sie meiner Meinung nach auch vorhalten oder versuchen immer wieder anzubieten, einfach auch, Robert auch schon diskutiert, ne, was wir auch gegen die Einsamkeit letztendlich, was ja immer wieder thematisiert wird, ne, die Jugendlichen vereinsamen oder auch generell Menschen vereinsamen. Ne, und die vereinsamen ja aber nur, weil sie nie wissen, wo gehe ich jetzt hin. Das kann aus sozialen Gründen sein, das können aber auch emotionale Gründe sein. Ne? Wo kann ich einfach hingehen, wo mir keiner auf den Sack geht? Ich aber trotzdem, wenn ich will, Kontakt aufnehmen kann. Und das aber auch zu einem Preis, wo ich weiß, okay, das kann ich mir leisten. Oder eben auch in der Woche. Und das sind so Aspekte, die vernachlässigen wir bei Fachstandards meiner Meinung nach komplett, weil darum geht es eigentlich nie.
Ja.
Gefühl.
Ja,
ja. Weißt du, was ich meine?
Das wäre vielleicht dieser niederschwellige Zugang, ne? Dass ich halt das auch einfach jeder leisten kann, was halt das, was wir als Angebot versuchen zu schaffen oder was wir auch durch Integration mit jungen Leuten, die halt sagen, okay, die machen jetzt mal was, ne? Dass wir sagen, und da geht's, da sind wir wieder bei Räumen. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du weißt, dein Raum ist finanziert und du bist nie irgendwie ein, keine Ahnung, ein Profitunternehmen und wirst halt, musst dich selber finanzieren als Mensch, musst noch den Raum bezahlen und dann kannst du sagen, okay, ihr könnt euch hier integrieren, aber es muss dann alles, das kostet und das kostet und das kostet. Gibt ja auch solche Angebote, ist ja auch, kann es ja auch geben, aber es muss halt auch diese Angebote geben, aus, also zumindest aus meiner Sicht, dass das einfacher erlebbar wird, nämlich dass es mal nichts kostet, weißt du, oder dass so eine Grundstruktur einfach finanziert ist. Also ja. Ein Raum, jemanden, der das irgendwie managt mit den jungen Leuten und mit den Angeboten und das, was es so gibt. Ne? Und dass dort nie diese, sag jetzt mal, Existenzangst ist, ah, scheiße, wir müssen ja erwirtschaften, erwirtschaften, erwirtschaften.
Ne? Ja, das spricht für die Vielfalt. Das ist ja das, was ich auch erlebe. Also, dass es einerseits Orte gibt, die man sich erschließen kann, also die einfach noch nicht besetzt sind durch irgendwas und irgendwen, sondern irgendwie frei zugänglich erstmal sind, wo die Möglichkeit ist, zu experimentieren oder zu entdecken.
Genau.
Habt ihr auch so gesagt. Aber auch so Mitmachstrukturen. Also, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass wenn ich mich engagieren will oder aktiv werden will, auch tatsächlich dort, da sind wir wieder bei Niedrigschwelligkeit, ne? Also die Möglichkeit gibt mitzumachen. Keine Ahnung, ihr macht ein Dennis-Festival und ich habe doch was zum Anbieten. Ich kann hier einen Workshop zu das und das machen oder ich kann selber ein Instrument oder ich helfe einfach mit beim Aufbau und so weiter, ja, und so fort.
Irgendwas Strukturschwaches.
Ja.
Ne? Du kannst ja, wenn man von ländlichem Raum auch redet, dann reden wir ja immer auch über Angebote auf dem ländlichen Raum. Da war ich jetzt erst zu der CDU so eine Veranstaltung gemacht, da waren wir beide. Da ging es dann immer um Feuerwehr, Sportverein und was dort die alles so die Jugendarbeit leisten. Aber die leisten das so strukturell, dass die, es gibt ja keinen Spielraum. Nur entweder gehst du zur Feuerwehr, dann sitzen dort im Vorstand drei Leute, die sind alle so alt wie ich mindestens, und die geben dann im Prinzip die Struktur vor. Da bist du zwar aufgefangen als Jugendlicher und kannst ab und zu mal mit Löchern gehen, aber du wirst deine Individualität, was du vielleicht perspektivisch in der Gesellschaft, die auf uns zukommt, noch viel, viel mehr brauchen wirst, die lernst du dort nie. Ne? Du wirst einfach integriert in ein System, was starr ist und was eben immer so bleibt. Ne? Und das ist wichtig, dass das einfach noch Räume gibt, die einfach dort auch, wo eben Jugendliche kommen und sagen, komm, lass uns mal eine Party machen und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und dann muss eben diese Möglichkeiten, die muss es geben. Deswegen verstehe ich das auch mit dem, ich mache das Haus zu, ne? Weil zu wenig Leute kommen. Das ist für mich immer so eine Unverständlichkeit, weil das gibt es eigentlich nicht.
Ja, die machen das nicht selber zu, aber
weißt du, die wollen die Sozialarbeiter nicht mehr bezahlen. Und ja, das Haus ist zu teuer und da wird das zugemacht. Genau. Bevor man sich Gedanken darüber macht, was könnte man verändern, wird erstmal gesagt, es sind zu wenig Leute und wir können es nicht mehr halten. Ne? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ne? Aber verstehst du, was
ich meine? Machen wir noch eine Folge dazu.
Dieses Strukturelle, das müssen wir ein bisschen aufbrechen. Ne? Und das geht nur mit den Leuten, die das auch verstehen wollen, ne? Und zu sagen, okay, ja, dafür gibt es den Raum und da wird es laut und da kann immer was passieren, ne? Und da kommt immer die Polizei und da liegt, fällt immer einer besoffen vor die Türe. Das ist einfach Jugendkultur, das gehört einfach dazu. Ganz einfach.
Bums. So. Das war früher auch so. Was steht denn an in den kommenden Wochen und Monaten bei euch, um genau das aufzubrechen? Gibt es irgendwas, was ihr hier schon verraten könnt oder was so Themen sind, die euch für die nächsten Wochen, Monate
wir können alles verraten.
Bewegen.
Es gibt nichts Geheimes. Also das ganz nahe ist, dass wir, also Radebeul ist ja auch bekannt für sein Herbst- und Weinfest. Gab es viele Jahre lang eine Jugendbühne und die haben wir jetzt übernommen. Oder durften wir sozusagen
offiziell durftet ihr sie übernehmen.
Ja, genau.
Oder habt ihr sie gekapert?
Nee. Friedlich oder militant, wichtig ist der Widerstand. Ja, genau, mit meinem Freund.
Ja, nein, einfach, das war so sozusagen so eine Doppelidee. Einerseits die Jugendbühne zu nutzen für
junge Leute, für junge Bands, die wir ja hier seit einem Jahr über Konzerte, die nichts kosten, im Weißen Haus versuchen zu integrieren und dieses Angebot ein bisschen zu bewerben. Andererseits halt sind wir halt Akteure in diesem Gemeinwesen und dann ist es natürlich auch gut, wenn auf so einem Weinfest die Akteure, die hier in Radebeul sowieso aktiv sind, sich dann auch damit einbringen. Ne? Und da haben wir gesagt, na, das machen wir auf jeden Fall. Also zu Mainfest wird es eine Jugendbühne geben oder für eine Barnyard-Bühne, nennen wir das, für Jugendkultur mit Konzerten und zwischendrin interviewen wir dann so drei Leute oder wir machen drei Slots, wo wir den Podcast nutzen, den einige Radebeuler halt auch hören, um mit Leuten zu sprechen, die auf dem Weinfest in irgendeiner Form aktiv sind und vielleicht auch mal so eine Außenperspektive auf Radebeul uns geben. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Also rasende Reporter, kann ich mir das so vorstellen. Ja, geht rum und
Nee, wir machen dann schon auf dieser Bühne eine Art Live-Podcast.
Ah, okay.
Die auch viele, die einen Podcast haben, die dann so Live-Folgen machen und draußen. Aber
habt ihr den Status jetzt schon, dass ihr das auch euch geben könnt?
Genau. Ja, es war einfach mal eine Idee und mal gucken, weil das sind ja eh so Zuschauer und wir nutzen dann die Umbaupausen einfach mal produktiv. Ne? Das war so die Idee. Genau, dann ja schon angeklungen. Also hier im Haus werden die Konzerte wieder losgehen, die wir jetzt seit letzten Herbst gemacht haben, die immer Mittwoch sind, ab 20 Uhr und halt nichts kosten. Offen für jeden und halt auch mit unterschiedlichen Genres, unterschiedliche Musikrichtungen, also dass auch wirklich jeder und jede sich da wiederfinden kann. Also diesmal geht's halt los so mit Hip-Hop als Band, dann über Metal, Punk, also es ist halt irgendwie auch alles dabei, Jazz, Funk und so weiter.
Ne? Und sind das nur Nachwuchsmusiker? Oder
habt ihr, ist ein guter Mix. Also es sind
alle möglichen.
Es sind junge Leute, es sind Nachwuchsbands, manchmal auch Bands, die, ich sag jetzt mal, nur 20 Minuten spielen können und die übernehmen dann zum Beispiel den Support, versuchen halt auch Bands zu finden, die regional hier im Landkreis Meißen-Radebeul, Moritzburg sind, aber natürlich kommen auch viele aus Dresden. Wir haben aber auch jetzt welche, die mal von außerhalb kommen. Es ist ja auch mal eine Qualität, dass mal was, kommen jetzt mal Bands aus Prag, die dann eine Dresdner Band noch mitbringen oder mal welche aus Berlin. Wir haben auch, ich sag jetzt mal, ehemalige Jugendliche, es klingt so bescheuert, weil das eigentlich noch trotzdem noch junge Menschen sind, die aus Radebeul-Coswig kommen, jetzt aber studieren und das halt zum Beispiel in Leipzig-Halle, die aber sich halt auch mit ihrer Heimat identifizieren und so weiter, die kommen halt auch zurück und spielen halt hier.
Ja.
Also das ist eigentlich schon ganz cool. Dann ist dieses Wochenende, ich weiß nicht, wann tust du diesen Podcast veröffentlichen?
Naja, das wird wahrscheinlich mit dieses Wochenende, das ist so okay. Schnell bin ich nicht.
Dann
wir brauchen wir mehr Zeit heute.
Im September ist Ende August. Dann war jetzt Ende August so, das Wilde Prise Festival, was ich mit meiner Kollegin der Maria zusammen auf ihrem Bauwagenplatz mit veranstaltet, wo wir neben jungen Bands auch Workshops haben, so, wo junge Leute mitmachen können. Aber das hat ja dann schon stattgefunden. Das war großartig, das Wetter war toll. sind viele gekommen. So, das waren jetzt so die Veranstaltungssachen. Ne? Dann mache ich mit einem Radebulli wahrscheinlich eine Schule auf Tour. Das haben wir irgendwie die letzten 2-3 Jahre gemacht, wo wir als Kollegenkreis den Bus als Plattform nutzen und Werbung im klassischen Sinne für unsere Arbeit machen. So einfach auf dem Schulhof fahren und da mal da sind, ein bisschen Action machen und so. Das wird wahrscheinlich stattfinden. Und dann geht das natürlich weiter mit der Unterstützung von Jugendgruppen und dem, was dann halt noch so kommt und sich entwickelt.
Klingt gut.
Ja, das ist ja noch auch Akzeptanzarbeit. Ne? Wir werden auf jeden Fall im Oktober noch einen Traktor auf eine Tür machen, würde man klassisch sagen. Ne? Für uns geht es ein bisschen darum, auch die Nachbarschaft mal einzuladen und mit denen mal einen Kaffee zu schlürfen und mal denen ihre Befindlichkeiten ein bisschen abzugreifen, wie da die Situation ist. Das wollen wir auf jeden Fall machen, ne? Weil es da ja auch Diskussionen um Fachstandards gibt. und dass man da eben, wie gesagt, auch dort in die Richtung denkt. Eine Silvesterparty wird es wieder geben. Mhm. Da machen wir mal so eine Vor-Silvester-Fatsche, die machen wir schon seit vielen Jahren. Da haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr Energie reingesteckt. Einmal, wenn wir sagen, okay, das hat sich gezeigt, dass da der Bedarf da ist und da wollen wir mal wieder ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Ne? Und ansonsten geht es immer darum, die bestehenden Angebote auch zu bewerben. Ne? Und eben den Leuten immer, den Jugendlichen, auch neue Leute in den Schulen und über die Schulsozialarbeit oder was auch immer, immer wieder zu sagen, hier, wir sind als Ansprechpartner da, wir stehen als Räume, stellen euch Räume zur Verfügung und das wird eigentlich auch sehr gut genutzt. Ne, gerade in den Ferienarbeiten auch kommen viele Schulsozialarbeiter mit ihren Projekten dann halt mit ihren Schülern zu uns ins Haus. Also das ist alles das, was über dem, was eigentlich an einem offenen Haus noch so läuft, einfach im Prinzip auch dazu beiträgt, dass das Haus hoffentlich noch lange erhalten bleibt. Ne? Auch mit der Struktur, wie es jetzt ist und nicht nur Büroräume hat.
Ja, ist auch ein großes Pfund, so dass diese Vielfältigkeit und ihr tut ja auch einiges dafür, so wie ihr das jetzt erklärt habt. Also mit Touren durch Schulhöfe oder über Schulhöfe, wie sagt man? Keine Ahnung.
Schulhoftour.
Schulhoftour, aber auch den Kontakt zu den Nachbarschaft, zur Nachbarschaft zu pflegen und so weiter und so fort. Sehr spannend. Zum Schluss, wir haben deine gute Tat noch offen. Ich habe es nicht vergessen. Und Peter darf dafür die Weisheit des Monats teilen.
Oh Gott.
Okay, spontan ist immer das Beste.
Gute Tat. Gute Tat.
Gute Tat.
Na gut, dann fange ich vielleicht mit der Weisheit an, ne?
Fangen wir mit der Weisheit an.
Also egal, wer das hört, wie auch immer, für mich ist immer wichtig, was ich auch meinen Kindern sage. Behandle die Menschen, die dir begegnen, so wie du selber behandelt werden möchtest. Das ist eigentlich eine Leitkultur, die sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Oder in dem Fall
bewusst machen.
Um das einfach dann wirklich in die Welt hinauszutragen. Dann gibt es auch diese Probleme, die so viele haben, einfach nie.
Ich wollte eigentlich eher auf deinen Punkt, ich habe jetzt Dinge mitgebracht, du hast gesagt, welche Literatur oder so.
Kannst du auch nehmen, wenn du keine gute Tat vollbracht hast in den letzten Wochen, dann nimm die Literatur oder die bildenden Künste, steht hier noch.
Da haben wir uns nämlich abgemacht, dass ich das mitbringe.
Okay, dann hau rein.
Also mal so Empfehlung. Das finde ich aber schon tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich habe mal lange Karate gemacht, da hatten wir einen Karate-Trainer, der hat immer gefragt, so okay, und welches Buch lest ihr gerade aktuell? Und also so im Sportverein und denkst du, ja, okay, krass, hat der jetzt erstmal gar nichts
damit. Hat er Lesen gesagt?
Ne? Und ich gebe zu, ne, außer jetzt im Studium tue ich mich auch schon schwer mit Lesen, weil ich nie lesen kann oder will, aber so Bücher ist halt mit Familie dann schon noch immer irgendwie eine Zeitfrage. Und deswegen lese ich schon lange an einem Buch, das heißt im Grunde gut. Und das empfehle ich gerade ganz häufig, weil das also mich persönlich abholt und auch irgendwie so eine positive Zukunftserzählung hat. Nämlich nie, dass man davon ausgeht, dass der Mensch irgendwie, ja, der ist halt scheiße, der Mensch ist halt schlecht, sondern er zeigt halt anhand von Studien, die gemacht wurden und Experimenten, psychologischen Experimenten und so weiter, aber sehr lesbar, also jetzt nie irgendwie was krass Wissenschaftliches, zeigt er halt, dass wir als Menschen im Herzen grundlegend schon gut sind, dass sich die Guten über die Jahrtausende eigentlich durchgesetzt haben und die ganzen Beispiele oder viele Beispiele, die es gibt, wo man so denkt, ja, aber Da könnte man jetzt schon sehen, dass es eher andersrum ist, zeigt er auch auf, dass die zum Beispiel falsch gemacht wurden, also so Experimente und sowas, also dass die das gar nicht so beweisen. Das finde ich ziemlich cool. Und ich muss auch, also ich habe das Buch nie gelesen von Luisa Neubauer, aber den Titel finde ich tatsächlich sehr bewegend, nämlich was wäre, wenn wir mutig sind. Und das finde ich für unsere heutige Zeit extrem coolen Titel. Und weil ja auch, ich bin vorbereitet, weil ja auch vielleicht Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oder irgendwelche, oder Pädagogen, wie wir jetzt gelernt haben, gibt es ja auch einzeln zuhören. Ich bin über den Podcast, also Jung und Naiv, den ich sehr, sehr gerne höre, weil das so mich ans Studium erinnert, weil immer gerne auch mal so Professoren dahin kommen oder Dozenten oder irgendwie Leute, die sich mit einem ganz bestimmten Thema auskennen. Da war halt auch dieser Aladdin El-Malafi und er hat ein Buch geschrieben, Kinder, Minderheit ohne Schutz. Da geht es genau darum, um diese Lobbyarbeit für diese Generation. Also steht jetzt halt Kinder drauf, aber da zählen natürlich Jugendliche halt mit rein in seinen ganzen Argumenten. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich das immer mal so bewusst zu machen.
Okay, wunderbar, dann haben wir die Rubrik auch noch bedient. Also wir haben alles, Weisheit des Monats, gute Tat und wir haben noch Literaturempfehlungen von Robert. ja, mir bleibt noch herzlichen Dank zu sagen an euch beide für das wunderbare Gespräch, sehr kurzweilig und herzlichen Dank für euer Engagement hier in Radebeul.